Also ich glaube, wir haben da einfach insgesamt auch eben als Politikerinnen und Politiker noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, sofern es denn im Interesse unserer jeweiligen Politik ist.
Herzlich willkommen beim Y-Talk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Wir durchleuchten heute die politische Dimension des Cannabis. Dafür haben wir Sasa Raber zu Gast. Sasa Raber ist Abteilungsvorsitzende der SPD Hellersdorf und nach einem langen Leidensweg mit Opiaten zur überzeugten Cannabispatientin geworden. Welche politischen Forderungen sich aus dieser speziellen Situation ergeben, was Kevin Kühnert über Cannabis denkt und auf welchem Weg sie in den Bundestag gewählt werden will. Darum geht es jetzt beim Y-Talk. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage hallo und herzlich willkommen beim Y-Talk, Sasa Raber.
Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch ganz besonders auf dieses Gespräch, weil es eine Dimension in unseren Podcast hier reinbringt, die wir bisher noch nicht direkt mit den Betroffenen besprochen haben, und zwar das Thema Politik und Cannabis. Bevor wir gleich darauf eingehen, warum Sie, Frau Raber, auch Cannabis-Patientin sind und wie Sie sozusagen eine eigene Leidensgeschichte hier auch zur Grundlage Ihres politischen Handelns machen, würde ich Sie ganz kurz fragen, wie sind Sie denn überhaupt zur Politik gekommen?
Ja, ich bin bereits vor fast 10 Jahren schon zur Politik gekommen und damals im Rahmen der Piratenpartei. Ich war selber sehr enttäuscht auch von den etablierten Parteien und habe somit erstmal den Einstieg dann, als damals die Piratenpartei bekannt wurde, darüber bekommen. Musste dann allerdings im Laufe der Jahre feststellen, dass das auch, was die etablierten Parteien machen, nicht alles so verkehrt ist und dass ich halt die Dinge, die ich verändern möchte, nämlich gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, nur mit dem System verändern kann. Und nach zahlreichen Gesprächen bin ich dann 2016 in die SPD gewechselt und seitdem dort sehr aktiv und jetzt im Moment auch Ortsvereinsvorsitzende der SPD Hellersdorf und stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokratischen Frauen in Berlin.
Das heißt, es geht um Gerechtigkeit. Könnten Sie aus diesem Gerechtigkeitssinn und diesem Ziel der Vision, leiten Sie daraus auch Ihre Drogenpolitik oder Einstellung zur Drogenpolitik ab?
Ja, auf jeden Fall, weil die Drogenpolitik, die aktuell herrscht und auch schon seit Jahrzehnten herrscht, durch diverse Prohibitionen entbehrt halt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage und Expertengrundlage. Es werden Menschen kriminalisiert, insbesondere beim Cannabis, die nicht kriminalisiert gehören. Und ich möchte dort eine wissenschaftlich fundierte Drogenpolitik haben und nicht aufgrund von irgendwelchen Dogmatisierungen Entscheidungen, dass dort Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ein klarer Punkt für mich, dort halt eben in der Drogenpolitik aktiv zu werden und eben selber an Gesetzen zu arbeiten.
Das ist sozusagen die eine Dimension oder die eine Grundlage Ihrer Einstellung. Aber ich hatte es gerade auch schon angedeutet, Sie sind selber auch Cannabis-Patientin. Lassen Sie uns den Teil auch kurz durchleuchten. Nehmen Sie uns kurz ein bisschen mit in Ihre Patientengeschichte als Cannabis-Patientin, bitte.
Genau, ich bin 2015 zum ersten Mal schwerwiegend erkrankt. Es begann mit Bandscheibenvorfällen und diversen anderen Ausfällen im Bewegungsapparat. Damals wusste man noch nicht genau, woher es resultiert. Man begann aber mit intensiven Schmerztherapien, weil eben keine andere Möglichkeit erkennbar war, um die eigentliche Ursache meiner Krankheit zu behandeln, weil man diese noch nicht kannte. Ich habe dann diverse Opiate bekommen, die ganze Bandbreite der Schmerzmittelmedikation, die es so gibt, bis hin zum Oxycodon. Oxycodon ist auch ein Opiat, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und leider Gottes auch hochgradig abhängig macht. Am Ende
Da muss ich ganz kurz mal einspringen, Frau Raber. Sie sagen jetzt, das fällt auch unter das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, wir sind im Grunde in der ähnlichen gesetzlichen Lage wie mit dem Cannabis. Dort war das denn einfacher, richtig, das zu bekommen, oder war das genauso komplex, wie wir es hören von Apothekern aus der Vergangenheit und auch leider noch aus der Gegenwart beim Cannabis, beim medizinischen?
Ja, das war leider Gottes der Witz an der ganzen Sache. Also bei dem Oxycodon lief das damals alles sehr entspannt. Ich habe das BTM-Rezept von meinem Arzt erhalten, bin in die Apotheke gegangen, habe mein Medikament bekommen und das war's. Also im Prinzip war der Ablauf ganz genauso wie mit anderen Rezepten auch. Ich musste keine Kostenübernahme oder ähnliches beantragen. Ich habe das einfach ausgehändigt bekommen. Und das Medikament oder diese Medikamente bis zu 18 Tabletten am Tag habe ich dann auch über ein halbes Jahr genommen, bis bei mir wirklich sämtliche Organe angefangen haben auch zu streiken. Also ich habe meinen Magen, meinen Darm, der Kreislauf, Das hat alles rumgesponnen, die Leberwerte wurden schlechter. Es war einfach absehbar, dass ich mit Ende 20, zu dem Zeitpunkt war ich Ende 20, diese Medikation so nicht aufrechterhalten kann, weil allein die Medikation so viel Nebenwirkungen und Folgeschäden mit sich bringt. Das war einfach nicht möglich. Ich bin dann auf einen harten Entzug gesetzt worden. Also meine damalige Ärztin hat das Oxycodon von heute auf morgen dann bei mir abgesetzt. So viel nehme ich dann auch zur Ungefährlichkeit von dem Oxycodon. Da wird immer gerne von Ärzten gesagt, es macht nicht abhängig, es ist ganz harmlos, das kann man ohne weiteres nehmen, ist einer der besten BTMs. Das ist halt einfach leider nicht der Fall. Also ich spreche da aus eigenen Erfahrungen. Ich habe mich da in diesem Entzug, der dann insgesamt über 3 Tage ging und mit dem ich auch sehr allein gelassen wurde, wirklich wie Christiane F. gefühlt. Ja, dann waren die Medikamente abgesetzt. Die Schmerzen kamen aber natürlich dementsprechend wieder. Und ich wusste immer noch nicht genau, was ich habe. Ich hatte keine Alternativmedikation oder ähnliches. Dadurch, dass ich mich aber politisch eben auch schon mit Cannabis beschäftigt habe, in der Vergangenheit war mir das ganze Thema Cannabis als Medizin nicht unbekannt. Und ich bin dann irgendwann einfach ganz mutig zu meinem Arzt gegangen, zu meinem behandelnden Orthopäden, und habe ihn gefragt, was er davon hält. Zu dem Zeitpunkt war das Gesetz noch nicht in Kraft. Allerdings durch meine politische Arbeit wusste ich, dass dort in der SPD-Bundestagsfraktion was in Arbeit ist und auch voraussichtlich dann eben in der vergangenen Legislaturperiode auch noch beschlossen wird. Ja, und ich habe dann ganz mutig meinen Arzt darauf angesprochen und der sagte dann zu mir, Frau Raber, ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, gehen Sie irgendwie in die Hasenheide und holen sich was. Das geht natürlich nicht. Aber aus ärztlicher Perspektive haben Sie das okay, das mal für sich irgendwie auszuprobieren, ob Cannabis Ihnen hilft. Das haben wir dann auch gemacht und ja, ich musste mich da leider halt eben auch auf kriminelles Terrain begeben und habe das dann halt erstmal für mich als Schmerzmedikation abseits von offiziellen Rezepten, offiziellen Verschreibungen ausprobiert und das hat gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Ich konnte so gut wie auf fast alle anderen Medikamente verzichten. Also bin von 18 Medikamente auf, ich nehme ab und zu mal noch eine Schmerztablette zusätzlich gekommen. Und als das Gesetz dann in Kraft getreten ist, habe ich dann auch eine Woche später von meinem Arzt dann das Rezept erhalten und dann ging es los.
Das heißt, wir reden jetzt hier über 2017. Wir haben übrigens zu diesem Thema auch ein tolles Gespräch in Vitalks geführt mit Melanie Dolfen, wo wir nochmal über die Gesetzeslage gerade aus der Sicht der Apotheker gesprochen haben beim medizinischen Cannabis, wenn die Details dazu interessieren. Wurde 2017 sehr viel einfacher, auf Cannabis zurückzugreifen. Wie ging es dann weiter? War ab da alles so, dass Sie gesagt haben, auch kann ich mich ja politisch jetzt auf andere Themen fokussieren, oder sehen Sie immer noch Handlungsbedarf? Und vielleicht nehmen Sie uns auch so ein bisschen mit zum aktuellen Stand. Sie haben es gerade schon angedeutet, es hat sich dann 2017 was getan. Ja, jetzt ist aber immer noch irgendwie Handlungsbedarf da. Wo stehen wir heute und was ist damals passiert?
Ja, also zunächst erstmal war ich natürlich ganz happy, als ich endlich das erste Rezept in den Händen hielt und dachte halt auch, okay, jetzt wird das halt alles ganz locker laufen, weil im Gesetz steht ja auch eindeutig drin, dass die Therapiehoheit bei den behandelnden Ärzten und Ärztinnen liegt. Dem war aber leider nicht so. Also ich habe dann meine Krankenkasse kontaktieren müssen, musste dann erstmal einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, der standardisiert rausgegeben wird, obwohl eigentlich, wie gesagt, in dem Gesetz halt drin steht, die Therapiehoheit liegt bei den Ärztinnen und Ärzten und abgelehnt werden darf auch insgesamt nur in Ausnahmefällen. Habe dann diesen Antrag gestellt auf Kostenübernahme. Es hat eine Weile gedauert. Da kam dann die erste Ablehnung mit einem relativ allgemein gehaltenen Gutachten, wo ich auch dachte, okay, wurde sich meine Akte gar nicht wirklich spezifisch angeschaut. Also in Anbetracht dessen, dass ich einen Oxycodonentzug hinter mir hatte und diverse Opiate bereits genommen habe, die halt eben abgesetzt werden mussten aufgrund der Nebenwirkung, wurde mir in diesem ersten Gutachten empfohlen, ich könnte ja Opiate nehmen. Also es war überhaupt nicht stimmig mit meinem eigentlichen Fall. Darauf habe ich dann Widerspruch eingelegt und dann kam ein zweites Gutachten vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, was nochmal ein bisschen ausführlicher war, wo es dann nochmal speziell um meine Situation auch nochmal ging, also dort dann auch ging. Da haben sie es dann versucht mit dem Argument, dass Cannabis ja appetitanregend sei und ich übergewichtig und deswegen kein Cannabis kriegen sollte. Die Tatsache, dass ich von zwischen 2016 und zu dem Zeitpunkt dann Mitte 2017 war das dann, also Frühjahr, Frühsommer 2017, dass ich bis zu dem Zeitpunkt schon fast 50 Kilo abgenommen habe und eben ja auch einen gewissen Zeitraum dann ja auch schon unter Cannabis-Einnahme auf Privatrezept. Also ich habe ja die Kostenübernahme nur nicht gehabt, aber offiziell durfte ich ja Medizin dann das Cannabis als Medizin dann erhalten und aus der Apotheke bekommen. Abgenommen habe, wurde halt völlig außer Acht gelassen. Also darauf wurde überhaupt gar nicht irgendwie eingegangen, sondern es wurde halt einfach gesagt, nein, die ist zu fett, die darf keinen Cannabis kriegen, weil dann wird sie noch fetter. Danach blieb mir dann auch nichts anderes übrig, als einen Anwalt einzuschalten, der dann für mich an sich ans Sozialgericht gewandt hat und dann wurde Klage eingereicht. Das Ganze zog sich dann auch eine ganze Weile. Zunächst mal gab es dann erstmal eine Entscheidung des Richters, dass ich eine befristete Kostenübernahme kriegen muss. Ich habe dann für ein Jahr zunächst eine befristete Kostenübernahme bekommen und Anfang letzten Jahres, Anfang 2019, hat sich mein Fall dann nochmal komplett gewandelt, weil 2019 ich dann die Diagnose Morbus Bechterew bekommen habe, also endlich die Ursache meiner Erkrankung gefunden wurde. Das wurde dann der Krankenkasse, das war auch tatsächlich so 2 Wochen vor der eigentlich geplanten Hauptverhandlung, der Krankenkasse mitgeteilt und dann habe ich also wirklich auf dem Fuße habe ich dann die unbefristete Kostenübernahme bekommen. Aber dazu braucht
ganz
es dann
kurz
wirklich
an der Stelle einmal muss ich ganz kurz einschalten. Sagen Sie uns noch 2 Sätze bitte zum Thema Morbus Bechterew. Das ist nicht allen bekannt.
Ja.
Dass wir das einordnen können, wo auch Cannabis sozusagen als Anwenderfall, also weil es gibt ja viele Fälle, wo Cannabis hilft in unterschiedlichen Stoffen, manchmal eher das THC, manchmal geht es um das CBD, also eher den entspannenden Effekt, manchmal ist es mehr der schmerzlindernde Effekt. Wie ist das bei Ihnen gelagert?
Ja, also zunächst Morbus Bechterew ist eine Erkrankung des rheumatischen Kreises, eigentlich eher eine Erkrankung, die häufig eher Männer trifft. Man kennt diese Erkrankung durch diese Buckelhaltung, die Männer häufig eben haben. Ich bin da untypischerweise als Frau eben auch schwer dran erkrankt. Also ich habe da leider Gottes auch einen schweren aggressiven Verlauf. Mir hilft das Cannabis, also mir hilft sowohl das CBD als auch das THC. Also bei mir geht es eben insgesamt um die gesamte Schmerztherapie. Diese Erkrankung löst halt eben auch Muskelverspannungen aus, Versteifung eben, das ist der Kernfaktor dieser Erkrankung. Es führt halt langfristig zur Versteifung der Lendenwirbelsäule. Und ich bekomme Cannabis sowohl in THC-Form als auch in CBD-Form, um sowohl die Schmerzen zu behandeln, als auch eine entspannende Wirkung zu erzielen.
Mhm. Das heißt, Sie nutzen sozusagen die ganze Bandbreite des Cannabis oder können die ganze Bandbreite nutzen bei Ihnen, was natürlich auf der einen Seite schön ist, wenn es Ihnen hilft, auf der anderen Seite natürlich tragisch oder schade, dass es notwendig ist in dem Fall. Jetzt will ich nochmal ganz kurz den Bogen spannen zur Politik wieder. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es geht um Kostenübernahme, es geht um Krankenkassen, es geht um Betäubungsmittelgesetz. Das sind ja viele Sachen, die im Bund sind. Wir wissen jetzt eingangs oder die im Bund passieren, also Gesetzgebung, die sozusagen vom Bundestag geschlossen werden, primär und beschlossen werden. Sie hatten eingangs gesagt, Sie sind im Moment noch in Hellersdorf für die SPD aktiv. Wie sieht es denn aus, wenn wir mal die verschiedenen Ebenen durchgehen? Haben Sie dort auch auf dieser bezirklichen Ebene irgendwie Möglichkeiten, was für die Besserstellung des Cannabis zu machen? Oder führt der Weg für Sie jetzt aus dieser Ebene weg zwangsläufig? Wie sieht das aus? Was sind die Pläne?
Ja, also es gibt da tatsächlich diverse Dinge halt eben noch zu tun, auch bei dem Gesetz zu Cannabis als Medizin. Das kann ich auf bezirklicher Ebene gar nicht ändern. Also dafür haben die Bezirke, insbesondere in Berlin, überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Das ist reine Bundesgesetzlage, wie Sie auch gerade schon gesagt haben. Was ich auf politischer Ebene da eben mache, ist auf der einen Seite die Landesebene mit begleiten und dort im Gespräch bleiben. Dort ist in Berlin insgesamt auch ein Modellprojekt seitens der rot-rot-grünen Regierung geplant. Jetzt allerdings wegen Corona halt auch alles ein bisschen, steht das alles ein bisschen hinten an. Aber letztlich muss da natürlich im Bundestag was passieren. Und um da was ändern zu können, werde ich mich jetzt auch für die Direktkandidatur der SPD in Marzahn-Hellersdorf bewerben. Ich möchte aktiv selber als Abgeordnete im Bundestag an den Gesetzen arbeiten. Denn dort gibt es einfach noch einiges zu tun. Also diese, wie ich eben gesagt habe, oder wie wir ja gesehen haben, diese Unterschiede zwischen der Behandlung von Opiaten als BTM und Cannabis als BTM, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also da muss die Kostenübernahme, dieser Antrag auf Kostenübernahme, das muss unbedingt gestrichen werden. Und ein nächster ganz wichtiger Punkt, wo aktuell auch zu eine Petition von Dr. Grotenherm läuft, ist, dass Cannabis-Patienten nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen, weil auch dies passiert. Passiert, es wird Patientinnen das Cannabis teilweise einfach abgenommen, es werden Strafverfahren eingeleitet und da das muss im Gesetz einfach manifestiert werden. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem großen Punkt noch Cannabis als Genussmittel. Da gibt es natürlich eben auch noch, da sind wir mit der CDU aktuell in Koalition. Wir als SPD haben dieses Jahr einen ganz klaren Parteivorstandsbeschluss gefasst, dass wir für die Entkriminalisierung von Cannabis sind. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, also aktuell mit einer CDU in der Koalition ist das einfach nicht umsetzbar. Und da bleibt nur zu hoffen, dass die Konstellation im nächsten Bundestag anders aussehen wird, unsere SPD-Bundestagsfraktion dementsprechend natürlich auch anders aussehen wird und wir dann gemeinsam da halt Front machen und zusehen werden, dass diese elendige Kriminalisierung von Cannabiskonsumentinnen aufgehoben wird.
Also ich fasse einmal kurz zusammen. Da haben sich die Krankenkassen bzw. diejenigen, die im Bereich Cannabis nicht aufgeschlossen sind, mit der falschen Patientin angelegt sozusagen. Sie sagen, das wird im Bund geändert und dann gehe ich in den Bund, so sei es.
So sieht's aus.
Viel Erfolg dafür, finde ich einen tollen Schritt, finde ich einen mutigen Schritt. Ich weiß, das bedeutet viel Arbeit, das bedeutet viel Auseinandersetzung, aber ich weiß auch natürlich, da steht am Ende des Tages dann der Gesetzgeber oder da manifestiert er sich und da kann man was ändern. Deswegen, Sie hatten es gerade schon angesprochen, auch bei der SPD selber hat sich was geändert in der Einrichtung, in der Ausrichtung zum Thema Cannabis und sowohl im, was den Freizeitgebrauch angeht, als auch was das Medizinische angeht. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen kritisch fragen. Die SPD hat ja im Grunde auch, also es ist ja nicht so, dass sie nicht an der Regierung war in den letzten Jahren. Wo kommt denn auf einmal diese Erkenntnis her?
Das ist sehr wahr. Naja, unsere Partei ist halt auch immer sehr in Bewegung und man muss einfach sagen, dass da in den letzten Jahren halt auch schon ein Wandel stattgefunden hat und das bildet sich ja auch im Personaltableau ab. Wir haben seit Ende letzten Jahres haben wir eine neue Parteispitze, wir haben einen neuen Parteivorstand, also auch dort sind diverse neue Mitglieder dazugekommen, abseits von der Doppelspitze von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und man merkt einfach, dass da ein frischer Wind herrscht und dass da die Haltung ziemlich klar ist und wo wir noch vor einigen Jahren keine einheitliche Parteilinie hatten, weil unterschiedliche Landesverbände da durchaus eine sehr klare Linie gefahren haben, wie zum Beispiel Berlin. Also Berlin war da auch immer Vorreiter und sehr progressiv, was Drogenpolitik und Cannabispolitik angeht. Aber jetzt haben wir halt endlich eben auch eine einheitliche Parteilinie da und das ermöglicht jetzt natürlich auch für mich ein ganz anderes Agieren und ganz andere Zusammenschlüsse, die es einfach vorher so noch nicht gegeben hat, weil die Akteure dementsprechend nicht auf dem Tableau waren.
Und wenn Sie jetzt Gespräche dazu in der Partei führen, wie sind da so die Rückmeldungen? Also merken Sie das, dass da ist da, haben Sie das Gefühl, da müssen Sie erstmal in der Partei ganz schön kämpfen oder haben Sie das Gefühl, jetzt da ist die Trendwende getan, wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen neuen Koalitionspartner finden?
Na, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, dann auch zwischen Parteibasis und Funktionärinnen und Funktionären, die wir in der Partei haben. Ich glaube, bei den Funktionären ist es mittlerweile, ist die Meinung da sehr eindeutig. Wenn ich mich mit dem Kevin Kühnert unterhalte, der auch selber eben das Ganze, den Antrag vorangetrieben hat, dass wir dort einen Parteivorstandsbeschluss eben kriegen, da ist die Meinung klar. Ne? Da, sonst würde es diesen Beschluss halt auch einfach nicht geben. Natürlich, wenn ich aber im Verein bin und dort halt eben auch mit Menschen spreche und mit meinen Mitgliedern spreche, da kommt schon häufiger mal noch ein bisschen Kritik und Fragen und ja, man ist so ein bisschen distanziert und vorsichtig, weil man kennt halt eben die Klischees überwiegend über kiffende Menschen, über Cannabis und da leiste ich halt eben auch meinen Beitrag dann ein bisschen zur Aufklärung. Also ich halte auch diverse einfach informative Vorträge, die dann, wo es dann nicht primär um meine Parteizugehörigkeit oder um meine politische Arbeit geht, sondern informative Vorträge und kläre erstmal darüber auf, was Cannabis ist, was die unterschiedlichen Cannabinoide sind, was die im Körper Körper machen und welche Auswirkungen sie haben. Und und informiere auch über das Thema Sucht in dem Zusammenhang und Ursachen von Sucht, weil das darf dabei halt eben nicht außer Acht gelassen werden. Und das geht mir in diesen Diskussionen, kommt mir das häufig viel zu kurz. Und da werden die Substanzen verteufelt, obwohl die Ursachen für Süchte doch eigentlich ganz andere sind. Und dann kriege ich meistens halt eben auch die Leute dann vor Ort in meinem Ortsverein oder auch mit den Menschen an Infoständen, mit denen man so ins Gespräch kommt, relativ schnell auch dazu zu sagen, okay, es ist eigentlich gar nicht so böse und vielleicht gucke ich mir das doch mal genauer an und bilde mir da nochmal eine neue Meinung zu. Also ich glaube, wir haben da einfach insgesamt auch eben als Politikerinnen und Politiker noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, sofern es denn im Interesse unserer jeweiligen Politik ist, was bei einer CDU zum Beispiel eben nicht gegeben ist.
Ich sehe, hier fangen wir langsam an, uns auf den nächsten Bundestagswahlkampf einzustimmen. Das ist gut, wenn da frischer Wind reinkommt. Das tut der Demokratie natürlich immer gut. Die Positionen sind hier teilweise noch unterschiedlich gelagert, wobei man eigentlich mittlerweile auch in jeden Parteien zumindest einzelne Stimmen hört, die sich klar für die Legalisierung oder Entkriminalisierung im Freizeitbereich aussprechen, als auch gerade im dem medizinischen Cannabis. Aber natürlich bei so einer Patientengeschichte wie Ihnen auch kommt das natürlich alles viel zu langsam nachvollziehbar, dass Sie hier sagen, hier ist Handlungsbedarf für mich persönlich. Ich würde gerne auch noch mal einmal zurück zu dieser Patientengeschichte, weil ich diese packend und mitreißend finde. Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Sie sowohl THC als auch CBD Produkte benutzen und verschrieben bekommen haben. Ich würde das gerne noch mal im Detail auch ein bisschen verstehen, weil wer immer wieder auch merkt, das, was Sie erlebt haben oder erleben in Ihrer täglichen, in Ihrem Alltag als Patientin, als Cannabis-Patientin, hat auch immer sozusagen eine politische Dimension. Gab es denn, also wenn wir es vielleicht einmal aufsplitten, einmal THC und einmal CBD, gab es wirklich eins zu eins Medikamente, die Sie ersetzen konnten durch Blüten oder durch andere THC-Medikamente, also Fertigprodukte? Oder ist das, also können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, so dass wir das noch ein bisschen besser verstehen, wie das abgelaufen ist?
Ja, gerne. Also ich habe ja gerade erzählt, also zunächst ging es eben 2015 dann damit los, beziehungsweise dann 2016, nachdem ich die Opiate einfach nicht mehr vertragen habe, Cannabis ausprobiert habe. Und ab da war es halt wirklich so, dass ich meine sonstige Schmerzmedikation in Form von Tramal, Ibuprofen, Novalgin, eben Oxycodon, Tilidin, also ich habe wirklich einmal die komplette Bandbreite bekommen, nahezu komplett absetzen konnte. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen anders entwickelt, weil, wie gesagt, mein Krankheitsverlauf sehr aggressiv ist. Ich muss da jetzt durchaus mal zwischendurch noch Medikamente dazu nehmen und ergänzen zum Cannabis. Aber da konnte ich dann gerade durch hohe THC-Produkte, also durch einen hohen Prozentsatz an THC in der Schmerzmedikation, das einmal komplett ablösen. Dann hat sich letztes Jahr eben auch ergeben, nachdem die Muskelverspannung und Krämpfe, die ich regelmäßig habe, sich eben auch massiv verstärkt haben in dem Schub, den ich letztes Jahr hatte. Da habe ich zunächst dann eben Orthoton bekommen. Orthoton ist auch ein Opiat, das eben auch im selben Hirnzentrum andockt und somit auch wieder am Suchtzentrum andockt, dass ich das Orthoton nur ganz kurze Zeit nehmen musste, mit meinem Arzt mich dann kurz geschlossen habe, mit ihm besprochen habe, ob wir es nicht mehr versuchen sollten, das mit einem CBD-Produkt auszutauschen. Also da halt wirklich auch, wir differenzieren da immer und gucken immer wieder, okay, um was für einen Schmerz geht es da jetzt gerade? Ne, ist es ein Akutschmerz, ist es ein stechender Schmerz, ein Beweglichkeitsschmerz oder ist es eben ein Krampfschmerz, ein Verkrampfen und eine Anspannung, die halt eben da ist. Und da konnte ich dann eben tatsächlich das Orthoton komplett dann ersetzen durch ein CBD-Produkt. Also so schaue ich halt jeweils gezielt und ganz individuell auch für die jeweiligen Situationen, weil gerade bei Rheuma-Patienten ist es eben so, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo es besser ist und dann wieder Schübe kommen, wo es schlimmer ist. Also man muss immer wieder die Möglichkeit haben, individuell die Schmerzmedikation anzupassen. Und das kann ich jetzt eben mit diesen zwei Medikamenten, die ich da habe. Ich nehme Blüten mit einem 22-prozentigen THC-Anteil und eben mit einem höheren CBD-Anteil dementsprechend ganz individuell meine Schmerzmedikation anpassen kann für den jeweiligen Tag auch. ich muss mich einfach nicht mehr komplett lahmlegen, was eben bei den Opiaten der Fall ist. Also mit Opiaten wird ja eben hergestellt, dass eine komplette Schmerzfreiheit über den ganzen Tag herrscht. Ich aber letztendlich gar nicht mehr mitkriege, ob ich noch Schmerzen habe oder nicht oder was mir eigentlich wirklich wehtut. Das sieht halt beim Cannabis deutlich anders aus und ich bin viel mehr bei mir und bei meinem Körper, was einfach unter Opiaten nicht mehr der Fall war. Ich war so distanziert, ich war wirklich weg von meinem eigenen Körper und habe da kaum noch was gefühlt, weil ich einfach nur betäubt wurde.
Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass der Bereich Cannabis im Freizeitbereich, aber auch vor allem in der medizinischen Anwendung eine politische Befürworterin oder sogar eine politische Streitkraft hinzugewinnt in Zukunft. Nicht nur in Hellersdorf in Berlin, sondern auch auf der Bundesebene. Es ist ja nicht besonders weit, die Anreise für Sie, wenn es klappt mit dem Bundestagsmandat. Frau Rabe,
ich bewerbe mich jetzt erstmal für das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf. Mal gucken, ob mein Kreisverband mich aufstellt. Und dann wäre es natürlich super, wenn wir dann wirklich mit gemeinsamer Kraft auch da parteiübergreifend eben an Cannabis arbeiten können, an den Cannabis-Gesetz und an der Drogenpolitik arbeiten können.
So wie Sie es berichten und das, was man hört aus Kreisen der SPD, ist die Partei bereit dafür? Aktuell muss man noch auf den Koalitionspartner verweisen und nicht mehr auf die eigenen, sozusagen die Widerstände in der eigenen Partei. Es bleibt also spannend, es ist spannend und es bleibt spannend, vor allem für diejenigen, die betroffen sind im Bereich des medizinischen Cannabis, geht es hier um viel, wie wir gerade leidlich oder aus Ihrer leidlichen Erfahrung gehört haben. Ich sage herzlichen Dank für dieses sehr informelle, informative Gespräch und auch spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für die Schmerzen und die Schmerzlinderung als auch für den Weg in den Bundestag. Ich finde das hochspannend und bin sehr froh darüber, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt darüber gesprochen haben. Und jetzt heißt es abwarten und politisch kämpfen.
Ja, genau so sieht's aus. Vielen herzlichen Dank und ich kann da wirklich jede Motivation und Unterstützung und alles gebrauchen, damit das auch wirklich klappt.
Sehr gut. Wir versuchen unseren Teil hier beizutragen beim Y-Talk, den Bereich Cannabis zu durchleuchten. Heute haben wir es gemacht mit der politischen Ebene. Ich sage ein letztes Mal vielen Dank, Sasa Rabe, für ein tolles Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören bei Y-Talk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.